Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit diesem Wochenspruch zum Sonntag Oculi begrüße ich euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Landwirtschaftlich ist das logisch. Wenn man zurückguckt, dann zieht man keine gerade Furche, dann läuft man schräg. Als Ruf in die Nachfolge ist es ein hartes Wort. Nicht mehr hängen an dem, was war, mich nicht binden lassen, sondern alle alten Festlegungen loslassen und neu nach vorn gehen. Das ist die Einladung dieses Sonntags. Und diese Einladung hören wir dann auch im Predigttext aus dem Buch des ersten Königsbuchs. Und Christine liest uns heute den Predigttext. Dann hatten wir etwas Aufregung, weil eigentlich Sophia Köhring mit Noelle, ihrem Au-pair-Mädchen, heute zwei Musikstücke spielen wollte, zum Eingang und Ausgang. Und sie ist nicht gekommen und Angelika hat dann berichtet, dass der Krankenwagen da vor der Tür stand. Ich fürchte, dass die irgendwas in der Familie haben. So können wir dann jetzt nur im Gebet mit an die Familie denken. Und Sieglinde hat schnell noch Vor- und Nachspiel aus ihren Noten gezaubert. Und ich freue mich, dass wir Geschwister aus der Ukraine heute hier haben. Zwei Mütter mit Kindern, die bei Felicia und ihrer Familie Unterschlupf gefunden haben. Der Anlass ist ganz schlimm, aber herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und uns jetzt miteinander einen gesegneten Gottesdienst.
Psalm 91, die 736. Und ich bitte die Männer mit mir zu beginnen und die Frauen dann die eingerückten Zeilen zu lesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht im Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich in seinen Wegen decken und zu verbundes Gewahr.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht.
Vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Wissen des Menschen, vor der Säuglichen, die an der Verderben bringt.
Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen und keine Wahrheit.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Dass sie dich auf den Händen tragen und deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten.
Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Ich will ihn sättigen mit deinem Leben und will ihn zeigen.
Immer suchen wir Gründe, warum alles ist, wie es ist. Wir suchen Schuldige, damit wir nicht verantwortlich sind. Wir bleiben im Schützengraben unserer Vergangenheit und erklären aller Welt, warum sich nichts ändern kann. Du rufst uns raus. Wir aber erstarren. Gott, wir rufen dich an um deinen Erbarmen. Jesus Christus, du Erlöser, du trägst die Sünde der Welt, um uns zum Leben zu befreien. wir beten dich an. Heiliger Geist, du Gegenwart göttlicher Sehnsucht in uns, im Feuer deiner Liebe verwandelst du unser Leben. Wir beten dich an. Dreieiniger Gott, du liebende schöpferische Gegenwart, wir beten dich an, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Die Lesung steht im Alten Testament im ersten Buch der Könige. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam ein zweites Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Scheinbar ist es eine schöne, fromme Geschichte. Elia, der Prophet Gottes, kämpft für seinen Gott, wirkt Wunder, erschlägt die Priester, die Baal anbeten und Gott verdrängen wollen, wird selbst verfolgt, von Engeln in der Erschöpfung liebevoll mit Wasser und Brot versorgt, zieht dann mit erstaunlichen Kräften weiter zum Berg Horeb, wo ihm Gott erscheint. Darüber ließe sich wunderbar predigen, wie Gott die, die im Eifer für ihn alles geben und im Burnout enden, wie Gott die wunderbar versorgt und mit neuer Kraft beschenkt. Das täte uns auch allen gut gerade, das so zu hören. Aber so simpel, so flach ist diese Geschichte nicht. Zweifel melden sich. Schießt Elia im Übereifer nicht über das Ziel hinaus? Er hat im Abschnitt zuvor beim Gottesurteil auf dem Karmel ein Wunder erzwungen und im Blutrausch alle Baalspriester abgeschlachtet. Freut sich unser Gott, wenn Feinde getötet werden? Oder ist das Elia, der sich da in einer Gewaltorgie verrennt? Will Gott das so? Oder sind das wir Menschen, die wir im Namen Gottes alles schön sauber in Schwarz und Weiß, in richtig und falsch aufteilen wollen und damit die Gewalt entfesseln? Ist Elia der Reine, der Gute, der bis zur Erschöpfung alles gegeben hat? Oder hat er sich einfach völlig verrannt? Wenn ihr gestattet, Elia erinnert mich an Kyrill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der den Krieg in der Ukraine begründet mit der Sünde des Westens, der sexuellen Freizügigkeit, der Dekadenz der westlichen Welt. Das muss bekämpft werden. Baal war ein Fruchtbarkeitsgott, zuständig für Wohlstand und Erfolg. Klingt nach westlicher Welt, nicht? Muss ausgerottet werden. Was ist der Unterschied zwischen Elia, der diese Priester des Baal auf dem Karmel erschlägt, und Putin, der die Ukraine von angeblichen Nazis befreien lässt? Wenn wir genau hinschauen, lässt sich in unserem Text durchaus Kritik an Elia finden. Nirgendwo steht, dass Gott den Auftrag gegeben hat, die Baalspriester zu töten. Elia behauptet, er sei als einzig Treuer übrig geblieben. Aber das Buch der Könige erzählt gerade vorher, dass Obadja 100 Priester in Höhlen versteckt und versorgt. Und in der Offenbarung am Horeb ist Gott eben nicht in der Gewalt von Sturm, Beben und Feuer, sondern in dieser unübersetzbaren Mischung aus Stille und Säuseln. Martin Buber übersetzt: eine Stimme verschwebenden Schweigens. da wohnt Gott in einer Stimme verschwebenden Schweigens. Und überhaupt handelt Gott in unserer Geschichte eher zärtlich. Er schickt den Engel mit geröstetem Brot und frischem Wasser. Als Elia in der Erschöpfung unter dem Ginsterstrauch liegt. Und Gott erscheint nicht gewaltig auf dem Horeb, sondern überraschend zart. Im Gegenteil von Gewalt. Gott ist nicht in all dem, was die Welt aus den Fugen hebt. Und er fragt dort oben, Elia, was machst du hier? Vielleicht ist das gar keine rhetorische Frage, wie ich das bisher immer gelesen habe, sondern eine echte Frage. Elia, was um Gottes Willen stellst du an? Was für ein Weg führt dich zu mir? Wo wir mit göttlichem Schwert sezieren zwischen richtig und falsch, zwischen weiß und schwarz, da enden wir in einer Gewaltorgie. Wo wir uns erheben als Richter, da tobt sich die dämonische Macht der Gewalt an uns aus, bis wir erschöpft, ausgebrannt in der Wüste unterm Ginsterstrauch liegen und nicht mehr können. Es ist genug. Dieser Kampf ist einer, der nur Leben zerstört. Und Elia versteht das einfach nicht. Und wieder zu Kräften gekommen, steht er vor Gott und sagt, ich bin allein übrig geblieben. Elia steht vor Gott und sagt, ich. Und daraufhin kriegt er den Auftrag, Elisa als seinen Nachfolger zu berufen. Das könnte man durchaus so hören, als hätte Gott jetzt genug von seinem Eiferer, der nicht verstehen will, der sich verrennt. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wenn wir genau hören, sagt uns dieser Wochenspruch, dass wir rücksichtslos sein sollen. Ich bin etwas erschrocken, aber er sagt es im wahrsten Sinne des Wortes, rücksichtslos, nicht zurückschauen. Ist Nachfolge etwas, das uns Gewalt antut, uns gewalttätig macht? Die allermeisten von uns sind geprägt von dem, was war. Wir haben in unserem Leben Fehler gemacht. Da sind Wunden in unseren Beziehungen. Da sind Dinge, die uns selbst sehr peinlich sind und die liegen wie eine schwere Last auf uns. Da haben wir uns völlig fehlgeleitet, verrannt. Da sind Prägungen, die an uns kleben, wie Hundescheiße am Schuh. Das ist mein Lieblingsbild dazu. Das geht nicht ab. Das riecht man immer. Was wir in unseren ersten Lebensjahren eingeprägt bekommen haben, das werden wir scheinbar überhaupt nicht mehr los. Da fühlen wir uns klein, immer verantwortlich, schuldig, der Liebe nicht wert. Wir übernehmen Aufgaben, die völlig irrwitzig sind. Wir fühlen uns verantwortlich für das Wohlergehen anderer. Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass endlich alles gut wird. das Depressive endlich glücklich werden, dass verletzte Männer endlich gerettet werden. Was weiß ich, was wir alles für merkwürdige Bilder und Aufgaben im Kopf haben. Da sind wir selbst beschämt worden und trauen uns darum nicht mehr, wirklich ehrlich hinzuschauen. Und stattdessen müssen wir das Böse, das Schuldige, das da immer auch in uns ist, wenn wir es denn nicht sehen können, draußen suchen. Und so werden wir die, die bei den anderen immer alles kontrollieren, verfolgen, aufzeigen. Wir ziehen los mit erhobenem Zeigefinger, wir empören uns über andere, wir beschämen, wir bekämpfen, wir heben Schützengräben aus. Die allermeisten von uns kleben in unguter Vergangenheit fest und kommen darum nicht auf die Spur des Lebens, in die Spur echter Freiheit. Wir kämpfen und kämpfen und kämpfen, bis wir wie Elia nur noch in die innere Wüste flüchten können. Es ist genug, klagen und aufgeben wollen. Wir werfen das Gott vor und so oft haben wir uns einfach selbst verrannt. Wir haben übergroße Aufgaben angenommen, sind in Helferrollen geschlüpft, wollten den Retter spielen, haben uns als Richter aufgespielt, genauso verblendet wie Elia. In durchaus guter Absicht, aber das haben wir von der jüngeren Generation ja gelernt, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Und jetzt liegen wir da unterm Ginsterstrauch und können nicht mehr. Und da schickt Gott seinen Engel vorbei, mit geröstetem Brot und frischem Wasser. Das ist Gottes Versprechen. Er geht mit dir deinen Weg, auch wenn du dich noch so sehr verrannt hast, noch so wenig begreifst, irre wirst an dieser Welt. Gott will dich stärken, damit du weitergehen kannst, es schaffst bis zum Berg Horeb, wo Gott auch dir zeigen will, er ist nicht im Sturm, nicht im Beben, nicht im Feuer. Gott ist nicht in der Gewalt. All die Gewalt, die dir angetan wurde, die du übernommen hast, die du anderen angetan hast, das ist nicht der Weg Gottes. Mensch, löse dich vom Blick zurück. Löse dich aus den alten Bindungen, aus all dem, was dich verstricken will mit Gewalt, was dich hält und verklebt und gallig macht. Mensch, schmecke das Brot des Engels, schmecke die Liebe, die dir trotz allem immer gilt. Wo immer du auch stehst, Gott wird dich den Weg führen, dich lösen aus falscher Gewalt, aus Urteil und Rechthaberei, aus Sackgassen und verklebten Selbstbildern. Er wird dich den Weg führen in die Freiheit, ins Leben. Und wenn du heute in deiner Wüste hockst, unterm Ginsterstrauch und vor dich hinklagst, es ist genug. Dann siehe, hier schon wartet das Brot des Engels auf dich. Es will dich stärken, dass auch du weitergehen kannst, Gott zu finden. Nicht in der Gewalt, sondern in der Stimme verschwebenden Schweigens. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Unterstützung. Am Dienstag um 19 Uhr trifft sich im Pfarrhaus das Netzwerk, ein entstehendes Netzwerk für Menschen, die rund um die Geschwister aus der Ukraine mitarbeiten wollen. Also Menschen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, die sie begleiten können zu Arztbesuchen, zu Ämtern, die einkaufen können, die Ideen haben, was man sonst noch tun kann oder sich engagieren wollen. Wir wollen uns zusammenfinden, um ein Netz zu bilden, sodass wir gemeinsam möglichst viel und gut tun können. Und ich sage bei der Gelegenheit einmal, weil mir das leid tut, die Pressemitteilung zu solchen Aktionen geht immer über das Pfarramt raus. Also Sieglinde hat es organisiert, Ärzte waren gestern unterwegs, Familien haben Flüchtlinge aufgenommen und die Zeitung schreibt dann immer, was der Pastor sagt. Der Pastor hat an der Stelle tatsächlich das Allerwenigste gemacht. Und ich will euch sagen, das tut mir leid, das mache nicht ich. Ich schreibe da nicht immer rein, sondern das machen die, weil die Mitteilung von der Presse kommt. Und das tut mir immer leid für die, die sich so engagieren und dann in den Hintergrund treten und die im Amte immer namentlich vorne stehen. Also seht es uns nach, seht mich als Hohlkörper, in dem ihr alle mit drin seid. Dann kommt es in die richtige Richtung. Also Dienstag 19 Uhr im Gemeindesaal. Am Mittwoch um 18 Uhr treffen wir uns hier zum Gebet für den Frieden. Am Donnerstag haben wir Konfirmandenunterricht und den vierten Abend der Exerzitien im Alltag. Und am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr wieder Gottesdienst hier. Dann mache ich noch Werbung für die Johannespassion. Es gibt noch Karten an der Museumskasse zu erwerben. Am 3. April um 17 Uhr kommt das Walkenried-Konsort und singt uns die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Und egal, was Politik bis dahin entscheidet, wir werden an dem Tag mit Maske im Kreuzgang sitzen, aber wieder ein wenig zusammenrücken dürfen. Also können wir 200 Stühle stellen, auch 200 Karten verkaufen. Dann legen wir nicht so viel drauf bei dem Projekt. Also macht noch ein wenig Werbung, dass Menschen kommen.
Und nächsten Sonntag musiziert Anna und Angelina mit mir, wenn es gut
geht. Oh ja, schön.
Mit Flöte und Cello.
Und dann verändern wir den Ablauf des Gottesdienstes jetzt ein wenig. Jetzt kommt das Orgelnachspiel, also eigentlich Musik, aber Sieglinde wird uns ein Orgelnachspiel spielen. Und dann gehen wir gemeinsam in den Lichthof, also an die frische Luft, und stellen uns in einem großen Kreis auf. Wir singen die Worte von Alfred Delp: Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Die Melodie ist Laudate Omnes Gentis, die kennt ihr fast alle. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Und danach darf ich Hohlkörper sein und für den Engel euch das Brot bringen. Das können wir dann draußen ohne Maske unter freiem Himmel in der Sonne genießen. Digitales Brot gibt es noch nicht. Und darum verabschieden wir dann unsere Geschwister, die über das Netz zuhören. Die müssen sich dann das Brot aus dem eigenen Schrank holen. Das ist nicht wie der Engel, der kommt, aber wir sind trotzdem verbunden. Thank you.
bereit.